und herzlich willkommen zu unserem True Family Podcast, seine Ex und die böse Stiefmutter. Ihr kennt mich ja bereits. Ich bin Laura, die Ex, und neben mir ist die meist nicht ganz so böse Stiefmutter Melissa.
Hallöchen, guten Morgen.
Ja, heute haben wir ein Thema, wo man jetzt sagen kann, passt es so richtig in unserem Podcast? Man weiß es nicht. Und es ist so kurz vor Weihnachten, auch gar nicht so weihnachtlich, aber es war uns beiden doch ein Anliegen, mal darüber zu sprechen. Wir sprechen über häusliche Gewalt. Schweres Thema. Aber wir haben ja vor ein paar Wochen die neuen Zahlen vom BKA alle in den Medien verfolgt. Da ging es hauptsächlich um Gewalt gegen Frauen. Und darüber sprechen wir auch noch, also über die Zahlen vom BKA. Aber bevor wir jetzt starten, wollte ich sagen, also häusliche Gewalt geschieht nicht nur gegen Frauen. Da sagen wir nachher noch was dazu. Es geht auch gegen Männer und vor allem auch gegen Kinder. Und deswegen wollen wir mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es wird heute schon sehr emotional, und wer das einfach gerade nicht gut hören kann oder sich nicht sicher damit fühlt, der sollte vielleicht heute nicht zuhören. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise sagen, oder?
Ja, es ist schon heftig.
Genau. Aber gut, jetzt starten wir mal. Und wie immer oder wie häufig starten wir mit ein bisschen Theorie. Ich glaube, häusliche Gewalt ist jedem ein Begriff. Was viele vielleicht nicht wissen, es gibt ja verschiedene Formen, man kann das ein bisschen unterteilen, und ich teile euch das jetzt mal ein bisschen auf. Es gibt natürlich die körperliche Gewalt, das ist, glaube ich, auch bekannt. Schlagen, schubsen, treten, das ist eben körperliche Gewalt. Aber es gibt auch die psychische und emotionale Gewalt. Dazu gehören zum Beispiel Demütigungen und Drohungen, so Eifersüchteleien, Kontrolle und Isolation von Familie. Es gibt auch noch die sexuelle Gewalt. Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht tiefer erzählen, aber eigentlich heißt Nein, Nein. Und wenn man dazu gedrängt wird, ist es eine Form von Gewalt. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, das ist die ökonomische oder finanzielle Gewalt. Denn auch wenn man seinem Partner den Zugang zu Geld verwehrt oder ihm nicht erlaubt zu arbeiten oder Schulden in seinem Namen macht, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Das ist vielleicht auch mal unterschätzt, aber
das wusste ich nicht.
Ja, da hat einer keinen Zugriff aufs Konto oder auf die Ersparnisse. Das ist, und damit hat der andere Macht.
Ja, stimmt. Ist logisch, aber man schätzt es oft nicht als Gewalt ein, gell?
Genau, ja. Oder man sagt, nee, du bleibst jetzt zu Hause bei den Kindern, ich gehe arbeiten. Damit kann der andere vielleicht irgendwelche Weiterbildungen, Studiengänge, macht er nicht. Das ist auch eine Form von Gewalt. Ne? Oft macht man das ja in gemeinsamer Rücksprache, dann ist es keine Gewalt. Aber wenn man sagt, du kannst es nicht machen, du darfst es nicht machen, und jemand so unterdrückt, ist das eine Form von Gewalt. Und jetzt hier in der digitalen Welt gibt es natürlich auch digitale Gewalt. Wenn jemand das Handy kontrolliert oder Nachrichten einfach liest, Stalking über soziale Medien, Ortungs-Apps oder eben einfach im Internet andere bloßstellen, das ist ja auch Gewalt und nimmt auch zu. Oder
immer mehr in der heutigen Zeit.
Genau. Ja, und dann soziale Gewalt. Das ist ja dieses Leute isolieren und das Umfeld manipulieren, Rufschädigungen. Das ist auch einfach furchtbar, ne, wenn über dich was erzählt wird. Und Stalking. Stalking ist auch eine Gewalt. Nachstellen, Belästigung nach der Trennung, irgendwelche Anrufe, tausendmal klingeln. Also ihr seht, es gibt ganz verschiedene Arten. Und nur weil man nicht sichtbar irgendeine Verletzung hat, dann heißt es nicht, dass man nicht Gewalt in der Beziehung erlebt hat. Für manche erleben das ganz brutal und ganz schlimm, und manchen eben im Stillen und ja im Kleinen. Aber auch das ist nicht zu unterschätzen. Aber eben nicht nur Erwachsene untereinander erleben das, sondern auch Kinder werden damit reingezogen von ihren Eltern oder von den nächsten Angehörigen. Melissa, gibt uns jetzt mal einen kleinen Überblick über die Zahlen, die so in der letzten Zeit veröffentlicht worden sind. Melissa?
Ja, anwesend. Genau, also es war ja wochenlang in den Medien, und auch, ich glaube, vor 2 Wochen oder so kamen die neuen Zahlen raus vom Bundeskriminalamt. Und hauptsächlich geht es in dieser Studie oder in diesen Zahlen um Gewalt gegen Frauen. Häusliche Gewalt betrifft aber nicht nur Frauen. Wir wollen euch die Zahlen aber trotzdem mitteilen, weil es die neuesten aus Deutschland sind. Ich werde nicht alle erzählen und berichten, sondern nur die, die heute zu unserem Thema passen. Also es wurden nämlich im Jahr 2024 187.128 Fälle von häuslicher Gewalt gegen weibliche Opfer erfasst. Das ist ungefähr 3,5% mehr als im Vorjahr. Und insgesamt gab es 265.942 erfasste Fälle von häuslicher Gewalt. Es gab 308 Tötungsdelikten an Frauen im Kontext von Partnerschaftsgewalt. Das sind etwa weniger, glaube ich, wie im Vorjahr, gell?
Ja, ein bisschen weniger.
Ja. 70% der Opfer von häuslicher Gewalt sind tatsächlich weiblich. Und 80,6% der Opfer von Tötungsdelikten in Partnerschaften sind weiblich. Ist krass.
Mhm. Wir sprechen ja nachher noch mal kurz über die Männerseite.
Ja,
genau, da haben wir auch noch so ein bisschen
vorlassen.
Genau. Aber genau, weiter geht's. Entschuldigung.
Kein Problem. Und wenn wir heute über häusliche Gewalt sprechen, dann müssen wir natürlich auch kurz über die Gewalt von Kindern sprechen. Und wer das jetzt nicht mag, darf das gern für 1-2 Minuten vorspulen. Kann, glaube ich, jeder von uns verstehen. Also das SOS-Kinderdorf berichtet, dass 30.994 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Kinder im Jahr 2023 gemeldet wurden. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich höher, denn die Betroffenen sind oft so jung, dass sie sich gar nicht wehren können oder überhaupt geschweige denn sich melden.
Oh, ich bekomme Gänsehaut, das ist echt.
Ja.
Das,
da kriegt man gerade
Tränen. Gar nicht so, ja, gell?
Das ist ganz schlimm.
Ja.
Die Statistiken zeigen, dass in 73% der Fälle von Kindeswohlgefährdung und die Gefährdung von den Eltern ausgeht. Das finde ich teilweise noch viel schlimmer.
Ja.
Also die eigenen Eltern, das ist, oh Gott. Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Und dabei haben Kinder auch ein Recht einfach darauf, gewaltfrei aufzuwachsen, Mensch. Und die UN-Kinderrechtskonvention ist dieses Recht auch fest verankert.
Ja, es ist furchtbar.
Ja.
Wir haben auch Studien aus der USA uns angeschaut und da sind die Zahlen auch ziemlich erschütternd. Da die Folge heute aber echt ein bisschen länger wird, haben wir uns das jetzt mal eingekürzt und würden das Thema Zahlen auch jetzt mal so ein bisschen schon mal an den Rand legen.
Vor allem, weil die auch noch schockierender sind.
Ja, aber die Zahlen zeigen, Gewalt gegen Kinder ist einfach keine Randerscheinung und es sind keine Ausnahmefällen. Sie passieren mitten in der Familie, hinter verschlossener Tür, dort, wo Kinder eigentlich halt sicher sein sollten. Und das möchten wir, da möchte ich auch nochmal kurz sagen, wir hatten ja die Folge Angst vorm Jugendamt und es ist ja irgendwie schon gut, dass das Jugendamt zumindest zu ein paar Kindern vielleicht helfen kann.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Ja, und vor allem häusliche Gewalt passiert nicht nur in Problemfamilien, sondern oftmals in Vorzeigefamilien, von denen man es niemals erwarten würde, dass da jetzt was passiert. Sie bauen einfach eine perfekte Fassade nach außen auf und Gewaltopfer oder Täter steht einem halt nicht auf der Stirn geschrieben und manchmal spielen sich hinter Kulissen auch dramatische Szenen ab. Also ich kenne jemand vom entfernten Bekanntenkreis, dessen engste Freundin wurde über Jahre von ihrem Mann emotional wirklich schwerst misshandelt. Und es hat keiner mitgekriegt. Und sie hat irgendwo auch keinen Ausweg gesehen, außer sich umzubringen, ja. Und das war so schlimm. Auch die Familie war und die ganzen Freunde waren so entsetzt, dass man es nicht gemerkt hat, bis sie einfach zusammengebrochen ist, nicht mehr gekonnt hat. Und dann hat sie noch versucht, so in den letzten paar Wochen irgendwie Hilfe zu holen. Aber es war zu spät. Sie hat sich tatsächlich das Leben genommen.
Oh, krass.
Ja, ganz schlimm.
Ja, so, das ist echt schwierig. Und ich glaube auch für Außenstehende manchmal schwierig, wenn man das dann so im Nachhinein hört, zu verstehen, warum jemand nicht gegangen ist. Warum geht man nicht, wenn man Gewalt erfährt oder wenn man merkt, das ist eine Beziehung, die mir nicht gut tut? Darüber sprechen wir jetzt mal.
Ja, es ist, Laura, ich kann dir sagen, und zwar aus eigener Erfahrung, das ist echt nicht leicht, gell? Man weiß, es stimmt was nicht oder mein Partner tut mir nicht gut. Bei mir war das damals auch so eine Form von Abhängigkeit irgendwie. Ich habe es lieber ertragen, als alleine zu sein, wie so ein Schutzmechanismus, der immer wieder zu mir gesagt hat, das ist okay, Melissa, so schlimm ist's nicht, er hat nur schlecht geschlafen oder er meint es in Wirklichkeit gar nicht so, er liebt mich wirklich von tiefstem Herzen. Irgendwann verschließt man die Augen und redet sich alles schön, um sich selbst auch zu schützen. Er war ja nicht nur böse, sondern wenn er gut drauf war, konnte er der beste und großzügigste Partner sein, ehrlich. Und als ob er es gespürt hätte, war immer besonders toll und zauberhaft. Genau dann, wenn ich mich von ihm trennen wollte, ja, dann hat er die teuersten und größten Geschenke gemacht und war der liebenswürdigste Mann überhaupt. Und dann war wieder vorbei. Ich habe fast 10 Jahre gebraucht, das muss man sich echt mal
Es
reinziehen.
ist aber lang.
10 Jahre, ja, um aus dieser Spirale rauszukommen. Er hat mich zwar nicht geschlagen, aber ich würde schon sagen, emotional schwerst misshandelt, manipuliert und vor anderen Leuten echt richtig gedemütigt. Also ich will jetzt nicht allzu tief eingreifen, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Da hatte sein Cousin Geburtstag und wir saßen bei seinem Opa und feierten alle zusammen. Und es waren so ungefähr 15 Leute, Freunde von ihm da. Wir haben miteinander geredet und es war eine super Stimmung. Und auf einmal sagte zu mir, Melissa, du nervst mich. Steh auf und wart bitte draußen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Und aus Scham und Angst,
Hast du es gemacht?
ja, ich war
Krass.
ja oft mega
Ja.
unsicher, voller Scham. Ich habe mich richtig bloßgestellt gefühlt. Ich wusste nicht, was ich anderes machen. Und dazu war ich ja auch noch ziemlich naiv, muss man sagen. Ich bin 19 Jahre alt gewesen. Und jetzt im Nachhinein war, glaube ich, Naivität auch noch mal eine große Rolle, die da mitgespielt hat. Und er war zu dem Zeitpunkt 30, ja. Aber ich bin rausgegangen und dann saß ich da draußen heulend auf der Bank. Und dann dachte ich irgendwann, nee, Mann, das brauche ich mir echt nicht gefallen lassen. Und dann bin ich da rein und wollte ihm so richtig die Meinung geige. Aber ich war kaum da drin, hat er vor allen Leuten mich wieder angeschrien, vor seinen Freunden und so runtergeputzt, dass ich wieder kein Wort mehr rausgekriegt habe. Ich bin ohne ein Wort zu sagen heulend in mein Auto gelaufen und heimgefahren und habe nur geheult. Und circa 3 Stunden später hat er mich angerufen, total betrunken, und mir erzählt, wie leid es ihm tut und wie sehr er mich liebt, bla bla bla. Und mir ewig viel Honig ums Maul geschmiert, auf gut Deutsch. Ja, und dann hat er mich tatsächlich gefragt, ob ich ihn abholen könnte. Ja.
Hast du gemacht?
Ja, Gott, wir haben ja schon erzählt, ich habe ja gesagt, wie naiv ich war, ja.
Du hast ihn
Ich
abgeholt.
habe ihn abgeholt.
Das eben, das ist so im
Ich war
Nachhinein
so
schütteln wir
abhängig.
echt krass den Kopf, aber
Ja,
damals, ja.
ich war so unglaublich abhängig, dass ich das echt gemacht habe. Er war wie mein Lebenselixier, obwohl er mich behandelt hat, manchmal wie das letzte Stück Dreck. Und dann bin ich da halt hingefahren und habe ihn abgeholt und sein Cousin und seine Freunde waren echt auch total betrunken und sind damit eingestiegen und dann habe die währenddessen ich gefahren bin, Geld ausgetauscht. Ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube 10-Euro-Scheine oder sowas. Und dann hat mein Ex angefangen zu lachen und hat zu den Jungs gesagt, ah ja, ich hab's doch gesagt, sie holt mich ab, ich hab die Wette gewonnen.
Der ist aber nicht nett.
Ja, und
Das
dann
ist auch
haben die
das Netteste, was
tatsächlich
ich sagen
darüber
kann.
gewettet,
Ob du kommst und sie
ob sie mich,
abholst.
ja. Ja, und es war nicht nur das einzigste, solche Szenen haben sich dann halt immer wieder abgespielt. Und ja, und ich war halt hin und her gerissen, weil er zwischen dem größten Piep und dem unglaublichsten, einfühlsamsten, liebevollsten Traummann gewesen ist. Und ja, und dann geschwankt hat zwischen einem Albtraum. Also es war krass. Und er hat es immer wieder geschafft, dass ich ihm auch verziehen habe. Und sogar Freunde, Familie kamen zu mir und haben mich vor ihm gewarnt und haben zu ihm gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass du mit ihm zusammen bist. Wieso? Also, ja, und eines Tages, wirklich eines Tages, hat es bei mir vom einen auf den anderen Tag Klick gemacht. Und es ist mir wirklich wie Schuppe von der Auge gefallen. Und ich habe mich getrennt. Und an
Würde jetzt
ihm,
gern applaudieren.
ja, meine Freunde haben es gefeiert, meine Familie
Ja.
hat es gefeiert. Also ich glaube, das war für meine Familie wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, die letzten 10 Jahre zusammen. Aber dann kam der nächste Horror. Es ging dann nämlich weiter. Er hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen, ne? Er hat angefangen, mich zu stalken. Es wurde dann so schlimm, dass ich die Handynummer gewechselt habe. Und nicht nur deswegen, aber auch mitunter umgezogen bin.
Okay,
Ja.
krass.
Ja, es war eine verdammt harte Zeit für mich. Ich habe versucht, dann auch wieder alles positiv zu sehen, nach dem, was mir passiert ist. Aber das Schlimmste war tatsächlich, dass mir das wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ich gemerkt habe, was ich da eigentlich mit ihm gemacht habe und wie schlimm das war. Und dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Aber gut, ich musste nach vorne schauen und ich glaube, viele Frauen und Männer schaffen das leider nicht. Sie erleben vielleicht die Gewalt noch mal intensiver und haben auch diesen Klickmoment nicht. Und sie sehen teilweise gar keinen anderen Ausweg, wie jetzt da die Freundin von meiner Bekannten, als dem Leid und dem Scham einfach ein Ende zu setzen, sich umzubringen oder das auf einen weiter zu ertragen, vor Angst, was ihnen weiter angetan werden
Ja.
kann, was noch passiert oder auch vor dem Alleinesein. Das ist auch ein großer Faktor, warum man sowas erträgt und die Abhängigkeit. Das Gehirn spielt mit einem echt verrückt und redet
Ja.
sich alles schön.
Ja, Melissa, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist ja echt krass. Vor allem
Ja.
10 Jahre, das ist ja echt lang.
Ja, ich
Ja.
habe verdammt lange gebraucht, obwohl jeder zu mir
Ja.
gesagt hat, Melissa, du hast sie nicht mehr alle.
Ja. Also, was du erlebt hast, das nennt man Gewaltspirale. Und du hast sie beschrieben, wie im Bilderbuch steht oder heutzutage im Internet. Und zwar beschreibt diese Gewaltspirale, wie sich die Gewalt in Beziehungen entwickelt. Das ist nicht plötzlich, nicht von heute auf morgen, sondern schleichend, manipulativ und emotional zerstörerisch, ne? Sie besteht aus mehreren Phasen und die schauen wir uns jetzt mal an. Die wiederholen sich dann über Monate oder Jahre oder Wochen.
Da bin ich mal gespannt.
Es beginnt mit der Spannungsphase und es beginnt im Kleinen. In der Phase spürt man so dieses, es stimmt was nicht, der Partner ist schlecht drauf, er steht auf, hat schlechte Laune, ist auf einmal reizbar, will alles kontrollieren. Jetzt sagen wir immer Partner, es ist natürlich auch die Partnerin, ne?
Ja.
Ja. Oder er oder sie ist eifersüchtiger. Es kommen so abwertende Kommentare, Vorwürfe, vielleicht auch mal schon so eine unterschwellige Aggression. Aber es ist noch nicht klar zu erkennen für einen selber, dass das Gewalt ist. Aber es fühlt sich an wie, ah, vielleicht habe ich es provoziert, vielleicht hat er nur Stress gehabt. Und wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Das kann tagelang dauern und dann kommt die Gewaltphase. Also der Übergriff, also der Moment, in dem die Gewalt sichtbar ist. Und zwar eben eine von diesen Gewalten, über die wir gesprochen haben. Körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Beschimpfungen, Bedrohungen. Und es fliegt mal irgendwas in den Fernseher rein. Genau, Kontrolle, Isolation, das, was wir zu Beginn bei den Definitionen besprochen haben. Und es ist oft der Moment, wo der oder die Betroffene zum ersten Mal spüren, boah, ich bin nicht sicher. Jetzt passiert was Schlimmes, ich bin nicht sicher. Da, wo du auch gesagt hast, ich gehe jetzt rein und, ne,
Ja.
und geweint hast. Und ja, und dann kommt aber genau das, was du auch beschrieben hast, die Honeymoon-Phase und die Versöhnung. Und das ist dann ein emotionales Feuerwerk. Der Täter entschuldigt sich oder die Täterin, es tut mir so leid, es passiert nie wieder, ich liebe dich über alles, ich möchte dich nicht verlieren, du bist mein Leben. Es gibt Geschenke, Zärtlichkeiten, Aufmerksamkeiten, das ist alles wunderbar. Der beste Traummann, wie du es beschrieben
Das
hast.
ist so krass
Ja,
gewesen in
man ist so an dem Punkt,
Mega.
wo man sagt, das mache ich nicht mehr mit, ich trenne mich und dann kommen auf einmal, hat man da den besten Menschen vor sich.
So wie der Beweis, ah, es ist doch, sich jetzt weiß, warum du mit ihm zusammen bist. Er ist einfach perfekt.
Ja, und oder die Täter weinen oder die Täterin, ja. Und dann denkt man, boah, jetzt verändert sich was. Er oder sie hat es verstanden. Und die Phase ist halt so mächtig, weil sie gibt Hoffnung, oder? Und Hoffnung, da, das lieben wir ja. Die ist
Ja.
stärker als die Angst, das wollen wir ja.
Ja.
Und dann kommt wieder die Spannungsphase und es beginnt von vorne. Und diese Entspannung, diese Honeymoon-Phase hält nie lange an, weil die Spannung sich wieder aufbaut. Und dann kippt es wieder und dann gibt es wieder Kontrolle, Manipulation, Eifersucht, Gewalt. Und dann kommt der nächste Übergriff eben. Ja. Und mit jeder Runde, die man in dieser Spirale fährt, sinkt das Selbstwertgefühl und das macht es ja dann umso schwieriger, da auszubrechen. Und deswegen ist es von außen so leicht gesagt, warum gehst du denn nicht? Ja, warum geht man nicht? Es ist schwierig. So einfach ist es nicht.
So sieht's
Ja.
aus. Und ich finde es echt krass. Ich wusste ganz lange nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Und mir persönlich war es auch ultra hart unangenehm, darüber zu sprechen, weil ich auch Angst hatte, was denken denn die anderen Leute über mich? Genau das.
Ja.
Warum geht's ihnen nicht einfach? Die haben, ich dachte, ich für mich habe einfach gedacht, die halten mich echt für ein kleines, dummes, naives, charakterschwaches Mädle, die keine Persönlichkeit hat, die alles überlacht und dann ja, zeigt man mit dem Finger auf mich. Und ich habe also Gott sei Dank das nicht so schlimm erlebt wie andere Frauen oder Männer, dass er mich geschlagen hat. Aber wenn ich mich zurückerinnere, es ging schon wirklich einige Türen, Fernseher zu Bruch. Und tatsächlich stand auch zwei, dreimal die Polizei vor der Tür, weil sie von Nachbarn einfach gerufen worden sind. Ja, aber es ist echt unglaublich, was man da für eine Scham hat, auch dass dann die Polizei vor der Tür steht. Ich habe dann, ja, das ist echt krass, ich habe dann versucht, alles zu verharmlosen und oh Gott, jetzt nehme sie ihn mit und er wird immer aggressiver, auch der Polizei gegenüber und er ist auch einmal mit in Gewahrsam mitgenommen worden, weil er so aggressiv war, also der Polizei dann gegenüber. Und ich wollte einfach nur, dass dieser Moment vorbeigeht und habe versucht, alles zu machen, damit er wieder der liebe Mann wird, den ich eigentlich geliebt habe. Und ich habe ihn wirklich immer in Schutz genommen und alles versucht zu verstecken, also teilweise auch vor mir selber zu verstecken, das vor mir zu verdrängen, ja. Und ich habe das nie, nie als Gewalt in der Beziehung angesehen, sondern ich habe halt einen cholerischen Freund gehabt, der halt manchmal ein Arschloch sein konnte. Das
Ja.
war. Und keiner konnte verstehen und nachvollziehen, wie toll er war, weil keiner war ja mit ihm zusammen. Das wusste ja nur ich, dass er so ein toller Mann war.
Ja. Ja, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass man sich nicht trennen kann.
Ja.
Ich werde mal ein paar aufzählen. Das ist eben emotionale Abhängigkeit. Durch dieses ständige Wechseln zwischen Liebe und Gewalt entsteht halt auch eine voll krasse Bindung miteinander, ne, was man alles schon miteinander durch hat. Und
Ja.
ne, es ist so wie eine psychische Sucht. Man nennt es Trauma-Bonding. Ja, man braucht es dann oder man braucht es dann, ist voll fies oder blöd ausgedrückt, aber ja, man hat dann so eine krasse Bindung zueinander. Und dann eben Isolation. Die Täter sorgen ja auch oft dafür, dass Betroffene einfach niemand mehr haben. Die Leute isolieren sich auch, weil sie das vielleicht ein Stück weit nicht mehr mittragen wollen. Und dann fühlt man sich ja noch alleiner in der Situation. Schuldgefühle, wenn viele Betroffene denken, dass sie selber verantwortlich sind. Und es wird ihnen ja oft auch eingeredet, ne?
Ja, ist so.
Und natürlich Angst vor der erneuten Gewalt. Was passiert denn jetzt, wenn ich gehe? Dann haut er mich oder ja, es gibt Drohungen oder man darf die Kinder nicht mehr sehen oder hat einfach Angst vor der finanziellen Unsicherheit, die dann kommt. Und gerade auch wegen der Kinder bleibt man oft. Aber eigentlich kriegen die das ja alles mit und die fühlen das alles mit und
Sind ja
eigentlich,
nicht dumm.
ja, genau. Und dann eben, wie du auch gesagt hast, Scham. Scham ist, glaube ich, der größte und stärkste Grund. Man will sich das vielleicht nicht eingestehen. Wie konnte das jetzt passieren? Was denken die anderen? Ach, ich schaffe das schon. Nachher wird schlecht gesprochen. Ne? Und natürlich Hoffnung. Man hat die Hoffnung, dass es sich ändert, dass alles besser wird, dass der Mensch, den man ja eigentlich liebt, man liebt ja den Menschen, dass der sich ändert. Und dann spielt auch Gaslighting so eine Rolle. Also, dass der Täter alles umdreht und sagt, naja, du bist halt schusselig, deswegen gehörst du bestraft, oder es würde alles, stimmt alles nicht, stell dich nicht so an, die ehelichen Pflichten müssen erfüllt werden, du machst das nicht ausreichend. Genau. Das ist super gefährlich, weil das Opfer die Realität verdreht sieht und sich dann selber die Schuld gibt. Ja.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Spirale und jetzt verstehe ich das Ganze auch echt besser, warum es mir damals so schwer gefallen ist, da rauszukommen. Und bei mir war es nochmal eben krass, das habe ich vorher schon erwähnt, weil er mich dann einfach verfolgt hat.
Ja.
Das war ja die nächste Hölle, die dann eigentlich losgegangen ist. Und wie ist denn so allgemein, Laura, wenn so eine Gewaltspirale austritt, also wenn man sich trennt?
Wenn man es geschafft hat, sich zu trennen, ist das ehrlich gesagt auch die gefährlichste Zeit in so einer gewalttätigen Beziehung.
Das habe ich fast befürchtet.
Ja, weil die Täter verlieren die Macht oder die Täterin, wir sagen immer Täter, aber es ist natürlich Täterin, verlieren die Macht und versuchen oft mit allen Mitteln diese Macht zurückzugewinnen und machen eben dann, wie bei dir auch, Stalking, Drohungen oder die Gewalt eskaliert. Und oft ist es so, wenn Männer die Opfer sind, dann drohen Frauen oft mit Erpressung, du siehst die Kinder nie wieder, so eine emotionale Gewalt gibt es da ganz viel. Viele schwere Übergriffe und Tötungsdelikte passieren genau dann, wenn Betroffene gehen oder sich innerlich lösen. Ganz gefährlich, ich bin ja auch selber so eine Podcast-Hörerin, so True Crime und so, ne? Deswegen weiß ich, ganz gefährlich sind so letzte Absprachen oder Aussprachen. Man hat sich getrennt, man hat es auch schon geschafft, ist vielleicht in einem Frauenhaus, in einem Männerhaus. Und dann aus irgendeinem Grund hat man kurz Kontakt wieder mit dem Täter, der Täterin. Und er sagt oder sie sagt, können wir uns noch einmal treffen? Ich möchte mich bitte noch einmal aussprechen. Und das sind oft die Situationen, wo es dann zu einer richtigen Gewalt Eskalation kommt und eben auch diese Tötungsdelikte entstehen. Also macht es nicht, wenn ihr euch aus so einer Gewaltbeziehung geschafft habt zu lösen, trefft euch nicht nochmal mit dem Menschen. Und wenn ihr das unbedingt machen müsst, aus welchem Grund auch immer, dann nicht alleine, in der Öffentlichkeit. Aber ich kann euch dazu raten, das einfach sein zu lassen. Die Trennung in so einer Gewaltbeziehung braucht genau deswegen wegen Planung, Schutz und Unterstützung. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Das schafft man oft nicht alleine. Man muss da richtig weg.
Ja, aber wenn man manchmal denkt, ja komm, das letzte Mal, das schaffe ich jetzt noch, vielleicht hilft es ihm dann, weil man als Opfer ist ja oft so diese gute Seele, die ja immer für alles Verständnis hat.
Super gefährlich, wenn ihr schon raus seid, eure Koffer gepackt habt und woanders seid oder der Mensch aus eurer Wohnung verbannt ist, lasst ihn nicht rein. Nicht für eine 5-Minuten-Aussprache, für
zumindest
gar nichts.
Nicht alleine, ohne irgendwie, dass jemand da ist, der mit aufpasst oder Schutz.
Ja.
Und nicht irgendwo zu Hause, wenn dann auch vielleicht an einem ganz großen öffentlichen Ort, wo man sich in den Kaffee setzt, wo viele andere Menschen sind.
Ja, aber am besten nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ja, jetzt haben wir immer eben, ich habe ja immer der Täter gesagt, jetzt gucken wir mal, ne?
Gehen wir mal auf die Täterin ein und thematisieren das Thema Gewalt gegenüber Männer.
Genau.
Weil dazu möchte ich auch noch genauer eingehen, nämlich oft wird es verharmlost und nicht für ernst genommen. Oder so von wegen, du bist der Mann, was lässt du das zu? Denn Gewalt gegen Männer gibt's nicht.
Natürlich nicht.
Aber natürlich gibt's auch Frauen, die Gewalt auf ihren Partner ausüben. Es ist zwar untypisch, dass sie körperlich aggressiv werden, weil die Männer ja überlegener sind. Aber es äußert sich dann halt auf anderer Ebene, auf psychisch und Manipulation und Erpressung, Erniedrigung und Kontrolle und manchmal doch tatsächlich auch in seltenen Fällen körperlich.
Ich habe einen Daniel mal gehauen.
Was?
Ja. Okay. Aber das ist jetzt vielleicht tatsächlich einmal im Flugzeug. Ich habe so ein bisschen geschlafen und dann wollte er mir irgendwas sagen und zwischen uns war der Gang. Ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall war er ganz nah von meinem Gesicht. Und ich habe ihm so eine reingezimmert, weil ich so erschrocken bin, als er mich aufgeweckt hat. Und das war auch ganz schlimm für mich. Ich wollte das nicht. Er hat mich aufgeweckt, ich bin erschrocken, habe nur gesehen, irgendwas ist direkt vor meinem Gesicht und habe ihm vor allen Menschen eine reingezimmert, ja.
Oh Gott.
Ja. Und er war so sauer auf mich. Ich habe mich dann auch entschuldigt und mir war das auch vor allen anderen Leuten so unangenehm, weil ich dann auch dachte, jetzt denken alle, ich bin so eine gewaltvolle Frau, die ihren Mann haut.
Gut, das war Schutzreflex. Aber tatsächlich würde ich das von dir auch denken,
ne?
Wenn ich im Flugzeug
sitze. Ich habe ihn
und
dann auch
ich
richtig
sehe
angeschimpft, wie er mich erschrocken hat. Also, das war echt nicht schön, ja. Aber eben Gewalt gegen Männer passiert und wird dann oft auch verharmlost. Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich nicht so eine witzige Geschichte bei dem ernsten
ja,
Thema erzählen.
Manchmal
aber es ist mir
muss
gerade
man
eingefallen.
Halt kein
Ich war auch mal eine gewaltvolle Frau. Aber
man muss manchmal in solche, das machen wir auch bei uns beruflich, in schwierige Situationen, die emotional sehr belastend sind, auch mal ein bisschen was Lustiges
ja,
einbauen.
aber genau,
Zum
wir wollen nicht
Schmunzeln.
sagen, Gewalt gegen Männer ist lustig.
Nein,
Wir kommen zurück zum
wir
Ernsten.
kommen zurück zum
Genau, weil
Thema.
das ist nämlich wirklich gar nicht lustig, weil Männer oft tatsächlich nicht so ernst genommen werden. Ich muss mal kurz reinhauen. Ich weiß, aber ich habe mal eine Serie gesehen auf Netflix. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Da wurde auch ein Mann von einer Frau gestalkt. Und dann ist er zur Polizei gegangen irgendwann und wurde überhaupt nicht ernst genommen.
Ja.
So nach dem Motto, kannst du dich nicht wehren gegen die Olle? Und das ist ja oft das Problem bei Männern, dass das nicht ernst genommen wird, wie du gerade gesagt hast.
Ja,
ja.
das ist ganz schlimm. Und leider muss man dazu sagen, dass sich dann auch die Männer genau deswegen so schämen, dass die Dunkelziffer unglaublich hoch ist. Und Laura hat ja vorher schon erwähnt, dass wir uns die Studien in den USA angeschaut haben. Und die sind, was das angeht, wirklich deutlich fortgeschrittener wie bei uns in Deutschland, denn die machen immer wieder neue Befragungen und riesengroßen Studien über Gewalt. Und ziemlich krass ist, dass in der USA fast genauso viele, es geht, glaube ich, nur um 2 oder 3% Männer misshandelt werden oder häusliche Gewalt erleben wie Frauen. Da sieht man mal, wie hoch die Dunkelziffer ist. Das ist abartig.
Ich habe tatsächlich auch in Deutschland irgendwo was gelesen mit, dass eben, ich glaube, 43%, man schätzt, dass 43% eigentlich auch männliche Opfer sind.
Ja.
Also es ist, wir hatten ja vorher diese neuen BKA-Zahlen mit 70% sind weibliche Opfer, aber wenn man die ganzen Dunkelziffer von den Männern dazu rechnen, würde man fast auf 50-50 kommen, auch in Deutschland. Aber ich hatte da nicht so richtige verifizierbare Zahlen, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen, aber gelesen in irgendeinem Artikel hatte ich das. Genau,
Ja.
aber es waren halt nicht die offiziellen BKA-Zahlen.
Das ist schon echt krass, was man da, also… Was,
Ja.
was auch da eben halt verdunkelt wird, weil die Männer sich einfach schämen und das wirklich nur aus Scham. Das ist schon echt krass und auch bei Kindern, da muss ich leider wieder auf das Thema zurückkommen, wird oft geschwiegen. Also gerade die schweigen oft auch aus Loyalität, Angst vor den Konsequenzen, weil sie auch gar nicht wissen, dass es Gewalt ist oder noch viel schlimmer, Leute, weil sie es nicht anders kennen. Sie werden so groß, ja. Und dadurch kommt es auch zur Isolation. Die Kinder werden isoliert, sie kennen das nicht anders. Sie sind schüchtern, sie wissen nicht, ja. Sie werden von Freunden und Verwandten ferngehalten. Und leider trifft es oft auch, gerade in dem Fall, immer die Unschuldigen und wird an Kindern vergriffen, die sich nicht wehren können.
Ich finde es auch unbeschreiblich. Deswegen sprechen wir auch noch mal ein bisschen dazu, wie können wir eigentlich erkennen, welche Warnzeichen gibt es? Weil die Gewalt beginnt ja meistens nicht abrupt, sie entwickelt sich so schrittweise und zeigt sich manchmal früh in so Verhaltensveränderungen. Und die Dynamik kann dann leicht übersehen werden, ne?
Ja.
Und diese frühen Warnzeichen treten sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auf. Also das ist sind wichtige Hinweise, dass die Situation belastend oder gefährlich werden kann. Bei Kindern äußern sich frühe Alarmzeichen häufig in Verhaltensveränderungen. Dazu gehören so Rückzug, ungewöhnliche Stille, Nervosität oder plötzliche Gereiztheit. Und manche zeigen eine auffällige Unangepasstheit. Oder sie vermeiden Fehler um jeden Preis oder wirken so, als würden sie ständig versuchen, niemanden belasten zu wollen. Auch natürlich körperliche Sachen können auftreten, zum Beispiel wenn jemand ständig kleine, häufige Unfälle hat, die sich nicht schlüssig erklären lassen, dieses typische, ich bin die Treppe runtergefallen, oder wenn Kinder zum Beispiel in der Nähe von bestimmten Personen so erstarren, verstummen oder so angespannt wirken. Also ob bei Kindern oder Erwachsenen, die ersten Anzeichen von Gewalt sind häufig ziemlich leise und unscheinbar. Sie äußern sich in Form von Angst, Kontrolle, Rückzug, Scham oder so Verhaltensanpassungen.
Ja, und manchmal vermutet man schon als Außenstehender, dass da irgendwie oder äußert den Verdacht Gewalt bei der Freundin oder in der Familie ist. Und es stellt einen manchmal vor eine schwierige Frage, nämlich wie kann man helfen, ohne sich zu stark einzumischen oder die betroffene Person zusätzlich zu gefährden. Es gibt nämlich einige Schritte, die verantwortungsvoll und gleichzeitig wirkungsvoll sind, wo man helfen kann. Zunächst ist es wichtig, zu beobachten und es auch ernst zu nehmen und über gewissen Zeitraum zu betrachten. Also frühe Signale oder auffällige Situationen sollten wahrgenommen und wenn möglich dokumentiert werden. Nicht mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, sondern um später auch eine sachliche Einschätzung geben zu können. Eine direkte Konfrontation sollte dabei wirklich unbedingt vermieden werden, denn offene Beschuldigungen können die Lage verschlimmern, besonders wenn die gewaltbetroffene Person mit dem Täter oder der Täterin zusammenlebt. Denn hilfreich kann es aber sein, eine geringe Form von Unterstützung anzubieten. Ein offener, unverbindlicher Satz wie, falls du irgendwann Unterstützung brauchst, melde dich gern. Dann kann das bereits wirklich ein wichtiger Schritt sein, denn betroffene Personen sprechen häufig erst dann, wenn sie spüren, dass sie nicht bewertet werden und selbst entscheiden dürfen, ob und wann sie sich dann öffnen möchten. Statt selbst zu handeln oder Vermutungen direkt in der Familie anzusprechen, ey, ich glaube, du wirst geschlagen, ist es echt sinnvoll, professionelle Stellen zu kontaktieren, auf die wir nachher noch genauer eingehen werden. Denn dort kann dann der Verdacht geschildert werden, personalisiert für eure Situation, auch ohne den Namen zu nennen. Die Fachkräfte können dann individuell eine konkrete Einschätzung geben, wie ihr mit der Situation verantwortungsvoll umgehen könnt oder was ihr tun könnt. Und Außenstehende können außerdem eine sichere Anlaufstelle sein. Menschen nämlich, die Gewalt erleben, suchen häufig erst dann Hilfe, wenn sie wissen, dass ihnen jemand glaubt, dass ihnen jemand Gehör schenkt und mit Mitleid ausdrückt oder halt Verständnis, so wollte ich sagen, genau. Diese Haltung kann dann auch wirklich entscheidend sein. In akuten Situationen gilt jedoch ein klarer Grundsatz und es ist wirklich wichtig, wenn unmittelbar Gefahr besteht, muss die Polizei verständigt werden, egal wie unangenehm es ist. Und es ist dann auch kein Einmischen, sondern das ist wirklich Schutz. Es kann nämlich echt gefährlich werden und insgesamt zeigt sich, Außenstehende können wirklich viel bewirken, indem sie aufmerksam beobachten, vorsichtige Unterstützung, die Nutzung professioneller Beratungsangebote und durch besonnenes Handeln in akuten Gefährdungslagen dann da sind und ohne Vorwürfe, ohne Druck, ohne das Risiko einfach von einer Eskalation.
Ja, und da würde ich mich jetzt wieder ein bisschen einklinken. Denn über das Thema Hilfestellung würde ich gern mit euch sprechen, und zwar ausführlich. Denn bei häuslicher Gewalt stehen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung. Wie Melissa bereits erwähnt hat, rufen wir natürlich die Polizei in akuten Situationen. Das ist schon mal die wichtigste Anlaufstelle, wenn es ganz akut ist. Die können Schutzmaßnahmen einleiten, Täterinnen oder Täter der Wohnung verweisen und medizinische Versorgung organisieren. Und vor allem wichtig, es ist auch dann schon mal dokumentiert.
Ja.
Die Polizei hat es dokumentiert. Wir waren schon an dieser Adresse bei diesen Personen wegen Verdacht auf häuslicher Gewalt. Und auch die Notaufnahme kann helfen, Verletzungen zu versorgen und diese auf Wunsch dokumentieren.
Ganz kurze Zwischenfrage, Laura, das würde mich nämlich interessieren. Ich nehme mich die Klinik und zwar, das ist ja nicht nur irgendeine Hilfsorganisation, sondern es ist ja ein Krankenhaus. Und ist die verpflichtet, solche Gewalttaten zu melden? wenn ich jetzt hingehe
also
als verletzte
jein,
Person?
Jein. Es grundsätzlich gilt, Kliniken, Ärzte, Ärztinnen, Beratungsstellen haben natürlich eine Schweigepflicht. Das bedeutet, sie dürfen Gewalttaten nicht einfach melden. Auch nicht, wenn Verletzungen oder es deutlich sichtbare, also wenn die Verletzungen auf häusliche Gewalt hindeuten. Die Schweigepflicht schützt die betroffene Person und stellt sicher, dass sie medizinische Hilfe bekommt, ohne Angst vor der Konsequenz, sage ich jetzt mal, zu haben. Ne? Es gibt aber Ausnahme, da ist die Meldung verpflichtet und ich glaube, das können wir uns auch ein bisschen selber herleiten, ist natürlich bei akuter Gefahr für Leib und Leben. Also wenn Ärztinnen oder Ärzte davon ausgehen müssen, dass jemand unmittelbar schwer verletzt oder getötet werden könnte, dann rufen die Beratungsstellen und die Ärzte auch die Polizei und informieren die. Das nennt man rechtfertigender Notstand.
Okay.
Und bei Kindern, wenn Hinweise auf Kindeswohlgefährdung bestehen, müssen Fachkräfte, Beratungsstellen, Ärzte, die müssen das Jugendamt informieren. Gott sei Dank.
Ja.
Das sind ja oft das einzigste Sprachrohr, was dann helfen kann.
Ja.
Bei hilflosen Personen, also pflegebedürftigen Menschen oder Menschen mit geistiger Behinderung, auch dann wird Meldung gemacht, weil die können sich ja zum Teil nicht selber schützen, wenn Gefahr besteht. Und wenn die Betroffene natürlich ausdrücklich zustimmt, dann dürfen die Kliniken auch die Polizei oder andere Stellen eben mit einbeziehen.
Hey, mega gut zu wissen. Vielen Dank. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Betroffene sich nicht trauen, auch in die Klinik zu gehen, weil sie genau aus dem Grund Angst haben, dass sie das der Polizei gemeldet wird.
Ja, es gibt auch eben ganz viele anonyme Beratungsangebote. Es gibt das bundesweite Hilfetelefon und da ist rund um die Uhr jemand da für eine Beratung. Anonym und mehrsprachig. Entsprechende Angebote existieren eben für Männer und Frauen, für Kinder und Jugendliche. Es gibt auch noch die Nummer gegen Kummer. Wer Schutz benötigt, kann auch in Frauenhäuser oder Männerhäuser unterbekommen. Da gibt es dann so Schutzwohnungen, die zur Verfügung gestellt werden. Sie bieten dann nicht nur Unterkunft an, sondern eben auch Beratung, Begleitung, Unterstützung, wie man eben dann auch weiter vorgeht mit der Planung. Der Zugang ist eigentlich jederzeit möglich. Ich weiß aber, dass die Frauenhäuser auch ziemlich voll sind, ne?
Ja.
Ja. Und Männerhäuser sind tatsächlich auch noch eher Mangelware, ne? Die gibt es natürlich vereinzelt in so große Städte, Berlin und Hamburg. Aber ja, die Nachfrage dafür steigt auch und traurigerweise ist die Nachfrage noch höher als die Möglichkeit oder wie sagt man, der Bedarf ist höher als
für das Vorhandene.
Als das Vorhandene, genau. Sind Kinder betroffen oder besteht der Verdacht, dass sie Gewalt erleben, kann das Jugendamt natürlich eingeschaltet werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Da kann der Kontakt auch anonym aufgenommen werden. Das Jugendamt prüft dann die Situation ganz behutsam und bietet zunächst Unterstützung an, bevor es weitere Schritte unternimmt. Also in Akutfällen unternimmt es natürlich recht schnell weitere Schritte. Aber neben diesen Schutz- und Beratungsstrukturen gibt es natürlich rechtliche Möglichkeiten. Über das Gewaltschutzgesetz können Kontakt- und Näherungsverbote erwirkt werden. Also Familiengerichte können darüber hinaus noch Anordnungen, dass eine gewaltausübende Person die per Wohnung verlassen muss. Dann ist sie weg.
Das ist auch schon mal gut.
Im besten Falle. Zusätzlich stehen psychosoziale Angebote zur Verfügung, Beratungsstellen, therapeutische Unterstützung und Selbsthilfegruppen, die dann bei der Verarbeitung und Stabilisierung und Planung von weiteren Schritten helfen. Auch für gewaltausübende Personen gibt es Beratung und Trainingsangebote, die dazu beitragen sollen, dass sich das Verhalten ändert und weitere Übergriffe verhindert werden. Und dann wollte ich mit euch unbedingt über die Gewaltschutzambulanz sprechen. Ich finde die nämlich super wichtig. Ich habe da eine Podcast-Folge gehört. Ich glaube, es war Stern Crime. Die kann ich euch voll gerne in die Shownotes machen. Da spricht jemand von der Gewaltschutzambulanz in Berlin. Und die erklärt so toll, was die da alles machen. Melissa, ich habe es dir auch schon mal geschickt.
Ich habe sie mir auch angehört.
Und das war auch so der Grund, warum ich so unbedingt diese Folge machen wollte. Weil ich finde, für Gewaltschutzambulanzen sollte man einfach Werbung machen. Weil ich finde, ich wusste das nicht, dass es das gibt. Und in einer Gewaltschutzambulanz werden Verletzungen fachgerecht und gerichtsfest dokumentiert. Also Fotos, medizinische Befunde, Beschreibungen oder Verletzungen. Die Dokumentation kann später genutzt werden, falls die betroffenen Personen zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige erstatten oder rechtliche Schritte einleiten möchte. Man ist dazu aber nicht verpflichtet.
Das heißt, wenn ich jetzt verletzt worden bin, gehe ich dahin, dokumentiere das und ich kann das aber auch erst in 5 oder 6 Jahren abrufen, wenn es zu einer Verhandlung kommt oder zur Anzeige.
Genau, man kann dahin und es einfach gerichtsfest dokumentieren lassen. Und wenn man dann aber noch nicht bereit ist, seinen Partner, seine Partnerin zu verlassen oder noch eben die Hoffnung hat, dass es besser wird, dann ist es aber zumindest mal dokumentiert.
Cool.
Genau, das ist der große Vorteil, das kann auch anonym erfolgen. Die Daten werden einfach sicher aufbewahrt und dann eben erst ausgehändigt oder wenn man das auch wirklich möchte. Und die Entscheidung liegt eben bei einem selber. Die Gewaltschutzambulanz bietet aber eben auch noch Beratung an. Also zum Beispiel, man wird medizinisch versorgt und bekommt dann eben direkt noch die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, wie es dann weitergeht. Die arbeiten ganz eng mit Frauenhäusern oder Täterberatungsstellen zusammen und auch mit der Polizei, ohne dass es jetzt direkt automatisch an die Polizei geht. Ich weiß, in Berlin, sie hat da auch erzählt, man versucht alles an einem Termin zu machen, weil oft die Opfer, die kommen dann oft, wenn der Täter auf der Arbeit ist, machen sie schnell einen Termin aus, gehen dann dorthin. Also man bekommt da unter der Woche eigentlich auch sehr zeitnah Termine, damit man das auch, gerade blaue Flecke oder so verschwinden ja. Man muss das ja auch gut dokumentieren, bevor es weg ist.
Ja.
Deswegen kriegt man da schnell einen Termin und dann versuchen die auch in diesem einen Termin einem noch ganz viel Hilfsangebote mitzugeben. Und ich fand es so toll. Also da wird jegliche Form der Gewalt dokumentiert, sei es auf der Arbeit. Also wenn man auf der Arbeit ist, muss ja nicht nur der Täter, muss ja nicht der Partner sein, aber wenn man auf der Arbeit oder irgendwo anders einfach Gewalt gespürt hat oder Verletzungen hat, kann man sich das oder auch nach der Disco dorthin gehen und das einfach dokumentieren lassen. Und damit schafft die Gewaltschutzambulanz einen geschützten Raum für Menschen, die Gewalt erlebt haben, aber unsicher sind, welchen Weg sie damit gehen möchten. Sie verbindet einfach dieses medizinische, rechtssichere und es ist einfach eine niederschwellige Beratung ohne Druck, ohne Verpflichtung und ohne sofortige Konsequenz. Ich finde, es ist super. Und wie ihr seht, es gibt echt verschiedene Wege, von wie man unmittelbaren Schutz bekommt oder langfristige Unterstützung. Wichtig ist eben, dass der Betroffene und ihr Umfeld wissen, an wen sie sich wenden können und wo sie um Hilfe bitten können.
Ja.
Aber ich würde gerne irgendwie nochmal wissen, warum wird man eigentlich zum Täter?
Ja, Laura, das ist...
Warum wird man zum Täter? Was macht einen zum Täter? Kannst du uns da was dazu sagen? Warum quält man jemanden oder schlägt jemanden, den man eigentlich liebt?
Ja, Laura, das ist eine sehr, sehr traurige Frage, denn Täterinnen und Täter häuslicher Gewalt werden nicht einfach so gewalttätig, ne? Gewalt fällt selten vom Himmel, sie hat echt eine Geschichte und die beginnt oft lange vor der gewalttätigen Beziehung. Viele von ihnen haben nämlich in ihrer eigenen Kindheit Gewalt normalisiert erlebt. Vielleicht wurden sie selbst geschlagen, vielleicht haben sie das gesehen, wie ein Elternteil angegriffen wird, bedroht, gedemütigt, kontrolliert, geschlagen. Und solche Erfahrungen prägen tief, denn wer als Kind lernt, dass Macht durch Angst entsteht, übernimmt dieses Muster leider später häufig und das unbewusst. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die emotionale Vernachlässigung. In vielen Täterbiografien fehlt etwas Zuwendung, Sicherheit, stabile Bindungen. Wenn niemand zeigt, wie man mit Wut, Traurigkeit oder Unsicherheit umgeht, bleibt der Umgang mit Gefühlen dann später oft chaotisch. Manche haben nie gelernt, Konflikte auch auszuhalten, Kritik zu akzeptieren oder eigene Schwächen zu benennen. Stattdessen reagieren sie einfach mit Kontrolle, weil sie nie erfahren haben, dass Nähe auch sicher sein kann. Es gibt zudem Täter und Täterinnen, die stark beschämende oder überfordernde Erlebnisse hatte. Ein Elternteil, das ständig kritisiert, ein Umfeld, das Stärke fordert und Schwäche bestraft. Eine Familie, in der Gefühle keine Rolle spielen, sondern Prägungen erzeugen und fragiles Selbstbild, das dann später durch Gewalt geschützt werden soll. Also auch ein Schutzmechanismus. Dazu kommen fehlende Modelle für gesunde Beziehungen. Wer nie erlebt hat, wie man sich entschuldigt, Grenzen respektiert oder fair streitet, wiederholt oft das, was er kennt, nämlich Dominanz, Rückzug und Aggression oder Aggression. Und ein Teil des Täterprofils besteht also aus erlernten Beziehungstechniken und toxischen Werkzeugen aus der Vergangenheit. In manchen Fällen spielen auch Traumata, Bindungsstörungen, unbehandelte psychische Belastung oder auch Sucht eine große Rolle. Sie verstärken Verhaltensweisen, die ohnehin da sind und manchmal Beziehungen instabiler, impulsiver, kontrollierender machen. Und aus diesen Erfahrungen entsteht dann das Täterprofil, nämlich Kontrolle als Schutz, Aggression als Ausdruck, Manipulation als Strategie und die Unfähigkeit, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Ein Muster aus der Vergangenheit, das in der Gegenwart einfach zerstörerisch wird. Und es soll wirklich auch keine Entschuldigung oder Rechtfertigung sein, was ich hier gesagt habe für die Täter, sondern ich möchte nochmal wirklich deutlich machen, dass diese Menschen einfach krank sind und genauso Hilfe benötigen. Und deswegen gibt es ja auch so viele Anlaufstellen, wo man lernt, mit Gewalt umzugehen. Aber trotzdem ist ganz wichtig, dass die Verantwortung beim Täter bleibt. Das ist, ja.
Ja, da sieht man mal, da steckt immer mehr hinten dran, als man denkt. Vor allem das Bild von diesem gewalttätigen Mensch ist oft einfach viel zu simpel. Es ist nicht der klassische Schläger oder die Schlägerin oder nicht der Fremde im Dunkeln. Täterinnen und Täter häuslicher Gewalt können überall sein. Gepflegt, höflich, freundlich, beruflich auch erfolgreich. Auf den ersten Blick oft völlig unauffällig und aus allen Schichten. Aber es ist eben oft das, was der Mensch selber schon erlebt hat, was er dann mitbringt.
Ja, und ich glaube, damit kommen wir langsam zum Ende, oder Laura?
Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde schon aufgenommen, ja.
Ja, das ist jetzt die längste Folge, würde ich sagen, die wir je hatten und auch die aufwendigste.
Mhm.
Und ihr habt jetzt viel über das Thema Gewalt gehört, auch über einen kleinen dunklen Abschnitt in meinem Leben.
Entschuldigung, es war ein 10-jähriger Abschnitt in deinem Leben.
Ja. Ja gut, so ihr habt klein nicht alles nicht gehört, aber ja, so einen kleinen Ausschnitt von den 10 Jahren. Und ich denke, viel brauche ich dazu auch echt nicht mehr sagen. Denkt immer daran, es steckt mehr hinten dran. Es ist immer einfacher gesagt als getan. Angst, Verzweiflung und Abhängigkeit sind nämlich die stärksten Trigger eines Menschen. Und diese zu überwinden, kosten viel, manchmal sogar leider das Leben. Also verschließt die Augen nicht, seid behutsam, wenn euch was auffällt. Und für alle Menschen da draußen, die in einer Gewaltspirale leben, denen wünsche ich echt viel Kraft, da rauszukommen. Und ich weiß, ihr schafft es.
Ja, ich wollte noch sagen, alle 2 Minuten wird ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Alle 2 Minuten. Lasst uns bitte alle hinschauen, Hilfe anbieten und ein offenes Ohr haben. Wir haben euch in den Shownotes die wichtigsten Nummern und Websites verlinkt. Ich werde es trotzdem noch mal kurz wiederholen. Die Gewaltschutzambulanzen findet ihr im Internet. Da gibt es in vielen Städten niederschwellig Hilfe. Die Nummer vom Hilfetelefon gegen Gewalt gegen Frauen ist die 116 016. Die haben rund um die Uhr ein offenes Ohr und beraten gewaltbetroffene Frauen. Für gewaltbetroffene Männer gibt es auch eine Nummer, das wäre die 0800 123 99 00. Da können gewaltbetroffene Männer anrufen. Es gibt da auch eine Webseite, die werde ich in die Shownotes verlinken. Da könnt ihr auch einfach online einen Chat aufmachen, wer nicht gerne telefoniert. Und dann gibt es noch die Nummer gegen Kummer. Da können auch Kinder und Jugendliche anrufen, aber auch Erwachsene können da anrufen. Das ist die 116 111. Bitte schaut ansonsten in die Shownotes für Informationen. Wir versuchen euch da ein breites Hilfsangebot noch reinzumachen. Und ich finde es total schön, dass ihr alle bis zum Ende dran geblieben seid. Vielen Dank, ja. Das war uns irgendwie echt ein wichtiges Thema.
Ja, auch ein Thema, finde ich, was man, über was man sprechen muss.
Unbedingt.
Und was auch wichtig ist.
Ja, genau. Und das war jetzt so kurz vor der Weihnachtszeit, jetzt doch aber auch ein schweres Thema. Wollen wir noch kurz irgendwie über die Weihnachtszeit sprechen?
Gerne.
Genau, also wenn ihr generell noch ein bisschen mehr von uns sehen wollt, kommt gerne auf Instagram. Seine Ex und die böse Stiefmutter, da findet ihr uns. Ein bisschen findet ihr uns auch noch auf TikTok und Facebook, aber ich glaube, hauptsächlich sind wir mittlerweile auf Instagram unterwegs. Und da muss ich jetzt noch mal kurz was sagen. Man sieht ja auf Instagram hauptsächlich mich oder häufiger mich mehr als dich.
Ja.
Und ich möchte aber mal sagen, was vielleicht viele gar nicht so wissen, diese ganzen Skripte, die wir hier immer so ein bisschen nutzen für unseren Podcast, die schreibt hauptsächlich Melissa. Melissa, danke, dass du dir immer so viel Arbeit machst, weil ich muss echt, ich bin so eine skriptfaule Maus. Ich komme dann immer noch mit 5 Sätzen um die Ecke oder sage, ja, also die Studie können wir nicht nehmen, die ist von 1998. Aber diese ganze Arbeit, die ihr nicht seht, macht Melissa. Muss ich jetzt echt mal sagen. Ich bin zwar die, die das Gesicht als in die Kamera hält oder häufiger in die Kamera hält, aber diese ganze Schreibarbeit bin ich sehr dankbar, dass die hauptsächlich in deiner Hand liegt.
Siehst du, bei mir ist gerade umgekehrt. Ich bin gerade froh, dass du unsere Social-Media-Seite übernimmst mit Instagram, weil das einfach nicht so meins ist, da jeden Tag irgendwas reinzustellen. So ergänzen wir uns dann doch echt perfekt.
Genau, und so ist es bei uns. Also wie gesagt, auf Instagram findet ihr häufiger mich. Die ganzen Informationen im Podcast stammen oft aus Melissas Recherchen. Und ich freue mich schon aufs kommende Jahr. Ich weiß gar nicht, wir machen keine Pause, oder? Kommst du in 2 Wochen dann wieder mit einer 10-Minuten-Sause?
Ich komme in 2 Wochen mit einer 10-Minuten-Sause.
Das ist dann die letzte Folge im Jahr 2025.
Ja.
Und dann geht's 2026 einfach erstmal weiter, ne? Wir schauen mal, wie wir es machen, wenn die kleine Milo auf der Welt ist.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Wie das wird, ob wir das weiter so gut hinkriegen, aber ich hoff's.
Ja, wir haben's vor. Wird vielleicht das ein oder andere Päuschen schon mal geben, je nachdem, wie wir es schaffen. Aber das lassen wir einfach mal offen, oder?
Wir sind spontan, ohne Verpflichtung.
Aber erstmal, wir machen erstmal keine Winterpause. Und wünschen euch alle jetzt aber mal schöne Feiertage.
Besinnliche Weihnachten, genießt die Zeit mit eurer Familie, lasst es euch gut gehen.
Genau, und ich wünsche euch auch schon mal einen guten Rutsch, weil mich hört ihr nicht mehr.
Ja.
Und genau, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen.
In diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall richtig toll gesund.
Auf jeden Fall und passt auf euch auf.
Merry Christmas!